Direkt aus Europa, Nummer 372, Seite B.
Uhr, Schweizer Radio Deres, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Dann, was lehrt uns Fukushima? Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat veröffentlicht eine lange Liste von dem, was noch zu tun ist.
Die Schweiz zieht ihre Lehren aus der Atomkatastrophe von Fukushima in Japan. Die Atomaufsichtsbehörde ENSI nennt 37 Punkte, die künftig in jedem Atomkraftwerk überprüft würden. Neben der technischen Sicherheit prüft die Behörde auch das Notfallmanagement. Dabei wird geklärt, ob die Kommunikationsmittel, die Information der Bevölkerung und die Evakuierung im Notfall funktionieren würden. Weiter muss jedes AKW bis zum Frühjahr nachweisen, dass es einem Extremerdbeben standhalten würde und auch gegen den Bruch eines Staudamms gewappnet wäre. Die Schweiz erhält Lob von der OECD für die Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien. Die Abkommen entsprechen den OECD-Standards, sagte ein Vertreter der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gegenüber dem Westschweizer Radio. Der Austausch von Informationen sei garantiert. In den Abkommen wird eine Abgeltungssteuer vereinbart. Diese erhebt die Schweiz auf Kapitalerträgen deutscher und britischer Bankkunden und überweist das Geld dann an die betreffenden Staaten. Die Kunden bleiben anonym. Im Süden wird es gegen Abend bewölkt.
Sie hören Echo der Zeit auf Deres 2 und 4 und der Deres Musikwelle und mit diesen Themen geht's hier weiter. Dann der große Aufgabenkatalog, was Schweizer AKW noch bevorsteht. Und kraftlose Riesen, wieso deutsche Windkraftwerke zunehmend reglos herumstehen. Fukushima steht für eine der schlimmsten Atomkatastrophen der Welt. Und auch wenn Japan längst scheinbar alleine damit fertig werden muss, gilt es in der übrigen Welt, auch in der Schweiz, die Lehren daraus zu ziehen. Was also muss gemacht werden, um die Sicherheit unserer AKW auch im Notfall zu garantieren? Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI hat dazu einen Bericht veröffentlicht. Die Liste ist erstaunlich lang und die Umsetzung nicht einfach, wie der Bericht von Caroline Arndt zeigt.
Mangelhafte Baukonstruktionen, blinde Gruppendynamik, verfilzte Kontrollbehörden sowie wirtschaftliche Überlegungen, die über der Sicherheit standen, die sind nur 4 von 40 Gründen, die laut der Schweizer Atombehörde zur Atomkatastrophe in Fukushima geführt haben. Und daraus leitet das ENSI fast ebenso viele Punkte ab, die in der Schweiz zu prüfen sind. Eine Herkulesarbeit, ENSI-Direktor Hans Wanner.
Es ist klar, es ist viel Arbeit, aber Fukushima war auch ein gigantisches Ereignis. Es wäre falsch, wenn man da sich verschließen würde, Lehren daraus zu ziehen.
Einiges hat das ENSI bereits unternommen. Es lässt beispielsweise AKW auf Hochwasser- und Erdbebensicherheit überprüfen. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Kantonen nimmt Evakuierungspläne und Strahlenmessungen unter die Lupe. Der europäische Stresstest könnte weitere Mängel ans Licht bringen. Es gibt aber Probleme, die bisher noch nicht beleuchtet wurden. Beispielsweise, was nach einem Unfall mit verstrahltem Boden, Wasser oder sonstigem radioaktivem Abfall geschehen könnte.
Konkret kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, was das bedeutet. Aber wir werden den Prüfpunkt initiieren und wir werden diese Untersuchungen starten.
Trotz der langen Liste ungeklärter Fragen kommt das ENSI zum Schluss, dass in der Schweiz die Atomkraftwerke sicher sind. Diese Schlussfolgerung kann man bei Greenpeace nicht nachvollziehen. Atomexperte Stefan Füglister.
Es hat verschiedentlich die Betreiber aufgefordert, sich nicht in falsche Sicherheit zu wiegen, macht das aber gleich selbst. Und eigentlich ist die Hauptlehre aus Fukushima eben diese, es gibt keine absolut sicheren Reaktoren und auch die westliche Bauart ist keineswegs ein Gütesiegel.
Wichtig sei es deshalb, die richtigen Schlüsse zu ziehen, etwa aus der Erkenntnis, dass in Japan wirtschaftliche Überlegungen wichtiger waren als die Sicherheit. Auch in der Schweiz spielten wirtschaftliche Überlegungen eine wichtige Rolle.
Es ließen sich verschiedentlich Stellen zitieren des ENSI, wo es eben gewisse Nachrüstungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht anbringen will. Also ich denke eben an die alten Reaktoren Beznau und Mühleberg.
Doch ENSI-Direktor Hans Wanner widerspricht.
Das ist für uns klar. Sicherheit hat immer oberste Priorität bei allem, was Sie auch anschauen.
Nun wird weiter geprüft. Sei es die Unabhängigkeit des ENSI, sei es die Erdbebensicherheit der Atomkraftwerke bis 2015. Bis dann sollen auch alle Mängel behoben sein. Ob diese Zeit reicht, ist für das ENSI allerdings noch nicht sicher. Und den Atomkraftkritikern dauert es alleweil zu lang.
Caroline Ahrn darüber, was in der Schweiz so läuft nach Fukushima. Auch eine Antwort darauf ist die Energiewende, wie sie Deutschland vorantreibt. Es arbeitet also daran, umweltschädliche durch umweltfreundliche Energie zu ersetzen, zum Beispiel durch Windenergie. Doch auch das ist nicht ganz einfach, das zeigen die Zahlen, die die Zeitung Financial Times heute veröffentlicht. Es gibt zwar laufend mehr Windräder und Windparks, aber immer mehr davon müssen abgestellt werden, weil die Stromnetze fehlen, um den Ökostrom dann abzutransportieren. Kasper Selk.
Wenn man beispielsweise von Rügen oben an der Ostsee nach Berlin herunterfährt, dann sieht man zweierlei. Zum einen sieht man unzählige der riesigen Windräder, die zusammengefasst in Gruppen in sogenannte Windparks dastehen und langsam rotieren. Und zweitens fällt einem bei genauerem Hinsehen immer wieder auf, dass ganz viele eben doch nicht rotieren, sondern stillstehen. Der Grund: Wenn der Wind so richtig bläst, entsteht mehr Strom, als Leitungen vorhanden sind, ihn wegzutransportieren. Das Problem wird dadurch verschärft, dass man den Strom in diesen Fällen sehr weit wegtransportieren muss, sagt Volker Kamm, der Sprecher der Firma 50 Hertz, welche die Stromnetze hier oben betreibt. Der Strom werde nämlich nicht dort gebraucht, wo er produziert wird.
Wir haben insbesondere im Norden und Osten Deutschlands den Haupterzeugungsschwerpunkt von grünem Strom. Gleichzeitig sind diese Regionen aber durch einen sehr, sehr geringen Stromverbrauch gekennzeichnet.
Windenergie wird im Norden produziert, die großen Stromverbraucher sitzen aber im Westen und im Süden des Landes. Und die verlieren im Moment eine ihrer Hauptstromquellen, den Atomstrom. Konsequenz für den Netzbetreiber:
Wir brauchen in jedem Fall einen Netzausbau, um diese hohen grünen Strommengen sozusagen in die Verbrauchszentren im Süden und Westen Deutschlands zu transportieren.
Nur will halt niemand Hochspannungsleitungen. Die Regierung ist jetzt dabei, den Ausbau der Hochspannungsnetze zu beschleunigen. Die Einsparemöglichkeiten der Betroffenen werden gestrafft, wie das heißt. Aber das wird noch dauern. Solange die Netze nicht ausreichen, solange fast keine Speicher vorhanden sind, wird man die Kapazitäten rauf und runter fahren müssen, je nach Windlage. Dabei schaue man aber immer peinlich darauf, dass zuerst die Kohlekraftwerke heruntergeregelt werden und erst am Schluss die Windkraft, sagt der Netzbetreiber 50 Hertz. Die grüne Lobby ist sich nicht so sicher, ob auch wirklich so verfahren wird. Dazu sehe man einfach zu viele Windräder zu häufig stillstehen. Einige Windpropeller seien nämlich viel schneller abgeschaltet als ein ganzes großes Braunkohlekraftwerk hoch und wieder heruntergefahren, sagt Philipp Forer, der Sprecher der Agentur für erneuerbare Energien.
So dass es für die Netzbetreiber einfacher ist und bequemer, einen Windpark rauszuregeln, als das Braunkohlekraftwerk runterzufahren.
Was nicht besonders umweltfreundlich, aber einfacher und billiger ist. In jedem Fall, sagen beide Seiten, müssen mehr Leitungen und vor allem mehr Stromspeichermöglichkeiten geschaffen werden. Und das so schnell wie möglich.
Mit dem Beitrag aus Deutschland ist es 19.25 Uhr geworden.
Guten Abend. Deutschlandradio Kultur. Zeitreisen. Deutschlandweit schlucken 100.000 Kinder täglich vor Schulbeginn ein Medikament, eine sogenannte Psychostimulanz, um sich im Unterricht besser konzentrieren zu können. Bei ihnen wurde ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom diagnostiziert und Medikamente wie Ritalin wirken hier tatsächlich. Die Kinder, die vorher noch als unaufmerksam und störend erlebt wurden, sind plötzlich viel ruhiger und können bei einer Sache bleiben. In den Familien kehrt Ruhe ein. Alles gut, so könnte man meinen, doch Kritiker warnen, denn immer mehr Kinder werden mit Tabletten versorgt. Zwischen 2003 und 2006 stieg die Zahl dieser Verschreibungen an Kinder um das 36-fache an. Fest steht, Eltern sind heute verunsichert wie nie. Was darf ein Kind? Was soll es können? Der Druck ist enorm. Hören Sie dazu eine Sendung von Susanne Nessler.
Also, ich frühstücke und dann mache ich Waschprogramm und dann ziehe ich mich um und dann mache ich mich fertig fürs Losgehen. Dann stecke ich mir einfach die Tablette in den Mund und trinke dann Wasser.
Bevor er das Haus verlässt, nimmt er die Medikamente selbstständig. Also die liegen vorne am Eingang. Dann stelle ich ihm morgens die Trinkflasche hin, die er, nachdem er die Tablette genommen hat, in seinen Ranzen räumt. So funktioniert das. Und bevor er dann die Aufzugtür öffnet, frage ich dann immer, hast du deine Medikamente genommen? Mhm. Viel Spaß, ne?
Nennen wir ihn Fabio Kramer. Seinen richtigen Namen wollen er und seine Eltern nicht nennen. Fabio ist 8 Jahre alt, er geht in die 3. Klasse einer Kölner Grundschule. Wäre da nicht dieses allmorgendliche Ritual, nichts würde auffallen an diesem 8-Jährigen. Aber seit einem Jahr schluckt Fabio Kramer morgens eine Tablette.
Damit ich mich besser konzentrieren kann.
Die blaue Kapsel ist ein Amphetamin mit dem Wirkstoff Methylphenidat, besser bekannt als Ritalin. Vor 2 Jahren erhielt Fabio die Diagnose ADS, kurz für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, erzählt Marie Kramer.
Und entdeckt wurde das dann halt in der 1. Klasse relativ schnell. Schon so nach 3 Monaten sprach mich die Mathelehrerin darauf an, dass er also gar nicht in der Lage ist, seine Aufgaben zu Ende zu bringen, beziehungsweise seine Gedanken auf so eine Aufgabe zu fokussieren. Und daraufhin habe ich mir dann einen Kinderarzt gesucht, der auch eine Psychologin in der Praxis hat, die auf ADS-Kinder spezialisiert ist. Und dann fing das dann an. Das ging relativ schnell, dass Fabio mehrmals getestet wurde und mir vorgeschlagen wurde, was alles möglich ist. Wir haben dann erstmal mit hochdosierten Omega-3-Fettsäuren angefangen, die leider aber keinen Erfolg brachten, und parallel dazu Ergotherapie. Und nach über einem Jahr, wo wir vieles ausprobiert hatten, habe ich mich dann doch entschlossen, ihm Medikamente zu geben, sprich das Ritalin.
Und Fabio Kramer ist nicht allein. Deutschlandweit nehmen heute schon 100.000 Kinder täglich vor Schulbeginn Amphetamine ein, um dem Unterricht aufmerksamer folgen zu können. Das sind circa 1% aller Schüler.
Und jetzt so, nachdem er so seit circa 3-4 Monaten die richtige Dosis auch bekommen hat, läuft es also ja ganz anders. Er bringt gute Noten nach Hause, er ist zufriedener.
Eine Tablette und alles wird gut? Ist es tatsächlich so einfach? Drei bis 6% aller Kinder sollen nach Schätzungen von Ärzten und Psychologen unter ADS oder ADHS leiden, diesem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das je nach Ausprägung mit oder ohne Hyperaktivität auftreten kann und das umgangssprachlich mal als Hans Kuck in die Luft oder Zappel-Philipp-Syndrom firmiert, je nach Symptomen.
Das ADS besteht aus 3 Kernsymptomen.
Roland Burkhardt, Oberarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Berliner Charité.
Diese Aufmerksamkeitsstörung, da berichten die Kinder und Eltern und Lehrer, dass Kinder durch Kleinigkeiten abgelenkt sind, verträumt sind, nicht ihre Konzentration auf eine Sache längere Zeit richten können. Dann im Zweiten diese motorische Unruhe oder Hyperaktivität. Und das Dritte ist die Impulsivität. Der Bereich, wo Kinder einfach nicht abwarten können.
Die Untersuchung einer großen deutschen Krankenkasse kam 2010 zu dem Schluss, die Verschreibung des Medikaments ist in den letzten 4 Jahren nochmals um 50% gestiegen. Warum?
Zum einen denke ich, dass die Störung ADHS häufiger diagnostiziert wird als früher. Nicht, weil es sie mehr gibt, sondern weil uns mehr Kinder vorgestellt werden. Zum Zweiten akzeptieren die Eltern diese Stimulantien auch mehr als eine Stütze der Therapie. Ich denke, dass die Akzeptanz der Eltern größer wird und damit auch mehr Medikamente eingesetzt werden können. Eine weitere ist unter Umständen möglich, dass auch ohne sorgfältige ADS-Diagnose Medikamente vielleicht auch vorschnell vergeben werden.
Und das, obwohl es sich hier um eine Medikamentengruppe handelt, die unter die Betäubungsmittelverordnung fällt. Methylphenidat darf nur auf besonders gekennzeichneten Rezepten verschrieben werden, so wie beispielsweise auch Morphium. Besorgniserregend ist auch die Tatsache, dass nicht nur die Verschreibungsrate angestiegen ist, sondern auch die Dosis permanent erhöht wurde. Musik. Oft ist es heute die Schule, die auf eine Vorstellung der Kinder beim Kinderarzt oder Psychologen drängt. Lehrer raten dazu, wenn sie ein Kind im Unterricht als unkonzentriert, unaufmerksam und störend erleben. Aber auch immer mehr Eltern gehen heute viel schneller zum Arzt, wenn ihr Kind zu wild, zu zappelig, zu wenig folgsam erscheint. Fest steht, Eltern sind heute verunsichert wie nie. Was darf ein Kind, was soll es können? Der Druck ist enorm.
Was wir hier auf der Station immer wieder erfahren, was sehr, sehr wichtig ist, auch nochmal zu erwähnen, dass wir schon Kinder geschickt bekommen mit 2 Jahren, wo dann auf dem Einweisungsschein steht, Diagnose ADHS, wo wir sagen, wer hat das vergeben?
Sabine Schröder. Sie ist Psychologin auf der Eltern-Kind-Station der Kölner Universitätsklinik.
Och, das hat der Kinderarzt vergeben. Oder wir haben Kinder, die haben vom Zahnarzt Ritalin, sprich Methylphenidat, verordnet bekommen.
Im Dezember 2010 entschied der gemeinsame Bundesausschuss Gesundheit, dass Methylphenidat nur noch von speziell ausgebildeten Fachärzten verschrieben werden darf. Fachärzte, die zudem das aufwendige Diagnoseverfahren kennen und beherrschen. Oft dauert ein solides Testverfahren mehrere Wochen, manchmal auch Monate. Die gesamte Diagnose beruht dabei ausschließlich auf Beobachtungen und Einschätzungen der Erwachsenen. Eltern beschreiben, Lehrer berichten, Ärzte und Psychologen beurteilen, wie ein Kind sich verhält. Erst ab dem 12. Lebensjahr dürfen Kinder sich selbst beschreiben. Da die meisten Diagnosen allerdings zwischen dem 6. und 8. Lebensjahr gestellt werden, kommen die Kinder selten selbst zu Wort.
Die Mama hat das gesagt. Also die Therapeutin hat das der Mama gesagt und die Mama hat es mir gesagt.
Was für Kinder gut ist, haben schon immer die Erwachsenen gewusst. Das sollten sie auch. Das ist richtig und wichtig. Aber woran orientieren sich Eltern? Redet man über Ritalin, muss man sich auch diese Frage stellen. Was ist Kindheit heute überhaupt? Was dürfen die Kleinen? Die Historikerin Miriam Gebhardt hat die Geschichte der Erziehung und die damit verbundenen Ansprüche an Kinder in den letzten 100 Jahren untersucht.
Sehr lange ist man ja davon ausgegangen, dass Kleinkinder vor allen Dingen asoziale Wesen sind und erst durch eine Art Reifungsprozess zu sozialen Menschen werden.
Bis zum 18. Jahrhundert endete die Kindheit mit dem 7. Lebensjahr. Zu diesem Zeitpunkt wurde von den Eltern oder einem Vormund entschieden, ob das Kind eine weltliche oder geistliche Laufbahn einschlagen sollte. Die Erziehung fand dann außerhalb der Familie durch Schule und Lehrer statt. In armen Familien mussten Kinder dagegen mitarbeiten. Die Mädchen zu Hause, die Jungen wurden weggeschickt, um ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Mit ihrem 6. Geburtstag galten Kinder damals als erwachsen. Heute werden sie in diesem Alter eingeschult. Die Einführung der Schulpflicht hat einiges verändert. Eine Folge: die Zeit, die Kinder mit ihren Eltern zusammenleben, verlängerte sich und Erziehung verlagerte sich damit stärker in die Familie.
Also ich habe den Eindruck, dass im frühen 20. Jahrhundert im Bürgertum doch noch eine Gelassenheit vorgeherrscht hat. Nicht zuletzt deswegen, weil es ja auch Personal gab, das sich um die Kinder gekümmert hat. Und dann merkt man eben in den 30er, 40er Jahren, wie der Druck auf die Eltern immer größer wird und versucht wird, all das richtig zu machen, was Kinderärzte und Entwicklungspsychologen ihnen vorgeschrieben haben.
Kinder rückten damals immer mehr ins Zentrum der Wissenschaft, erklärt Miriam Gebhardt. Essens- und Schlafenszeiten werden genauso thematisiert wie Wasch- und Toilettengang, Tischsitten und Manierlichkeit.
Es gab eben über viele Jahrzehnte, gerade in Deutschland, so einen Bestseller, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harrer. Also Johanna Harrer ist eben ganz stark von diesem Bild ausgegangen, dass die Mutter in einer Art Machtprobe mit dem Kind steht und dass diese Machtprobe vom ersten Lebenstag an von der Mutter gewonnen werden muss. Also deswegen waren eben ihre Forderungen an die Mutter, nie nachgiebig zu sein, auf Schmerzäußerungen oder Trauerbekundungen des Kindes möglichst wenig Rücksicht zu nehmen, damit das Kind sich auch frühmöglich lernt, abzuhärten und eben für dieses Leben hart zu werden.
Oft fällt in diesem Zusammenhang der Begriff vom kindlichen Tyrannen, den es zu zähmen galt. Ein Bild, das sich bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hält und in jüngster Zeit einen neuen Boom erlebt. Warum unsere Kinder Tyrannen werden, heißt ein aktueller Bestseller. Die Termini sind also alt.
Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn.
Eines der bekanntesten Benimmbücher für Kinder ist der Struwelpeter vom Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann aus dem Jahr 1845. Berühmt ist die Geschichte vom Zappelphilipp, der am Tisch nicht still sitzen kann.
Er gaukelt und
er schaukelt so lange mit dem Stuhl, bis er die Tischdecke mitsamt der Mahlzeit auf den Boden reißt.
Philipp, das missfällt mir sehr.
Gern wird der Zappelphilipp heute im Zusammenhang mit der Diagnose ADHS genannt. Auch zu ADS findet sich eine passende Geschichte im Struwelpeter. Der Hans Kuck in die Luft, ein Junge, der mit seinen Gedanken immer woanders ist. Doch egal, wie man sie benannte, die allgemein respektierte Antwort auf solche unartigen Kinder war lange nur die eine: Schlagen, einsperren, bestrafen. Solange, bis das despektierliche Verhalten verschwand und die Kinder schließlich den elterlichen Normen entsprachen. Miriam Gebhardt.
Und später, so ab den 50er, 60er Jahren, hat man dann eben auch angefangen, solche Phänomene zu medikalisieren. Also auch im 19. Jahrhundert waren schon Kinderärzte ganz wichtig, auch für die Erziehungsnormen. Aber ich denke, dass eben durch die Pharmazie, durch die Fortschritte, die die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde gemacht hat, eben jetzt auch wieder die Mediziner ganz stark zu einer wichtigen Instanz in der Gesellschaft werden, die darüber entscheidet, was ist richtig und was ist gesund.
Was ist richtig? Was ist gesund? Was bei Heinrich Hoffmanns Zappelphilipp noch als Unart galt, wird heute als behandelbare Störung definiert.
Es war Leandro Panizzon, der 1944 Methylphenidat entwickelte. Der Angestellte eines Schweizer Pharmaunternehmens testete die Wirksamkeit dieser Substanz an seiner Ehefrau Rita. Mit überraschendem Erfolg. Nahm sie Methylphenidat ein, steigerte sich ihre Leistung beim Tennisspiel zusehends. Ihrem Mann gefiel das und so erhielt das neue Mittel ihren Namen, Ritalin. 1954 wurde es von der Firma Ciba auf dem deutschsprachigen Markt eingeführt. Zunächst als Antidepressivum vorgesehen, eroberte das Mittel rasch den Markt der Kinderarzneien.
Der Druck steigt, auch auf Eltern. Kinder müssen perfekt sein. Das beginnt schon im Mutterleib, vor der Geburt. Jede Abweichung wird registriert. Sind es anfangs vor allem Größe, Gewicht und Entwicklungsbeobachtung, wird die Kontrolle später auf kognitive Fähigkeiten ausgeweitet. Wächst das Kind zum richtigen Zeitpunkt, entspricht es den Normwerten, bewegt es sich seinem Alter entsprechend, verhält es sich altersadäquat. Wo aber dauernd gemessen und überprüft wird, ist der Rahmen für Kinder sehr eng. Eltern wollen keine Fehler machen. Sie wollen ihrem Nachwuchs die besten Startbedingungen geben. Daher haben viele Kinder heute schon einen durchgeplanten Tagesablauf. Auch Fabio Kramer ist ziemlich eingebunden. Der 8-Jährige hat jeden Tag 4 bis 5 Stunden Schulunterricht. Einmal in der Woche geht er zum Schwimmtraining. Seit er 5 ist, hatte er regelmäßig Flötenunterricht. Heute spielt er Geige. Seine Eltern sind beide berufstätig, sie leben getrennt. Jedes zweite Wochenende geht er zum Vater. Ein volles Programm also. Aber das ist heute durchaus normal für einen 8-Jährigen. Diese Umstände machen es Kindern, die ein wenig anders sind, die Probleme haben, sich zu konzentrieren, sehr schwer mitzuhalten. Was aber ganz genau der Grund für eine Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörung ist, kann niemand genau bestimmen. Favorisiert wird ein Mix aus biologischen und genetischen Gründen und Umwelteinflüssen. Bei einer so unübersichtlichen Ausgangslage ist dann letztlich die Theorie, die ADS als biologische Störung sieht, die einfachste. Sie rechtfertigt nicht nur den Einsatz von Medikamenten, definiert ihn quasi als notwendig, sondern entlastet zusätzlich Eltern und Lehrer. Denn Ritalin wirkt. Es verhindert, dass die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin zu schnell abgebaut werden. Es erhöht damit die Konzentration dieser Stoffe im Gehirn, die so mehr Signale und damit Informationen weiterleiten. Das Medikament wirkt einige Stunden. Neue Präparate, sogenannte Retardpräparate, geben den Wirkstoff deshalb kontinuierlich ab und wirken damit über viele Stunden. Die Konzentration bleibt damit hoch, den ganzen Tag über. Auch Fabio Kramer bekommt seit kurzem ein solches Retardpräparat, erzählt seine Mutter Marie Kramer.
Vorher hatte das Medikament vielleicht, man sagt 2 bis 4 Stunden, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass so schon nach 2 Stunden bei ihm das nicht mehr gewirkt hat. Und jetzt mit dem Retardpräparat merke ich auch noch nach dem Mittagessen, dass wir leichter Hausaufgaben machen können als früher. Also es muss schon mindestens 6 Stunden wirken. Das war ein Kampf. Alleine ihn zu den Hausaufgaben zu motivieren, zu überreden, das war wirklich schwierig. Also er hat immer gesagt, nee, mach das später. Es hat nicht geklappt. Ja, und jetzt macht er das ganz selbstständig. Also er setzt sich wirklich nach dem Mittagessen sofort hin, ohne dass ich was sage, und beginnt. Ich setze mich dann immer noch so daneben, aber er braucht nicht mehr so viel Unterstützung.
Auch die behandelten Kinder erleben die Verbesserung als angenehm. Die tägliche Tabletteneinnahme hat etwas Positives. Warum ist es gut? Antwort: Weil es weniger Streit in der Familie gibt, ich mich besser kontrollieren kann, weniger ausraste und besser in der Schule bin.
Die Kapsel geht auf. Dann geht das Pulver raus und dann kann ich mich konzentrieren.
Jeder Fall ist anders, sagt der Kinderpsychiater Roland Burkhardt und merkt an, auch Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung können sich konzentrieren. Probleme haben sie nur dann, wenn es darum geht, fremdbestimmte Dinge zu tun.
Weil Dinge, die wirklich viel Spaß machen, dann schaffen die es auch. Und je mehr ich etwas mag, je mehr ich etwas will, Computerspielen, Gameboy spielen, Nintendo, desto mehr kann ich das auch. Aber je uninteressanter etwas für mich ist, Schule, einige Themen, desto schwieriger fällt es mir, meine Aufmerksamkeit zu fokussieren.
Es funktioniert eben auch eine Zeit lang, aber der Preis ist eben weitestgehend unbekannt, sagen wir mal so. Also es gibt ja keine Studien, die darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, wenn man im jungen Alter 15 Jahre lang oder vielleicht auch nur 5 Jahre lang ein Psychopharmakum genommen hat.
Bei mir ist es auch so, wenn ich auf das Medikament verzichten könnte, würde ich das auch tun. Jetzt kriegt er das erstmal um so, naja, so die Grundbausteine seiner Ausbildung, seiner schulischen Ausbildung auch, wie soll ich sagen, vernünftig mitzubekommen. Ja, um ihn halt den Start nicht zu vermiesen, dass er so die Grundlagen, die so für die ganze schulische Ausbildung wichtig sind, Lesen, Rechnen, Schreiben, dass er die nicht durch seine Konzentrationsunfähigkeit verpasst, dass da die Lücken zu groß werden.
Und Fabio, was möchte er?
Mein Lieblingsthema sind Vögel.
Und ich möchte gern Tierarzt nur für Greifvögel sein und dann, also was ich jetzt schon nebenbei mache, ist so was konstruieren. Sieht man ja auf meinem Tisch. Ich kann mir selbst die Käfige machen.
Sie hörten eine Zeitreise von Susanne Nessler.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. Die Nachrichten.
20 Uhr. Bundespräsident Wulff hat am Abend in Berlin Angehörige der Opfer der Neonazi-Mordserie empfangen. An dem vertraulichen Gespräch nahmen auch mehrere Spitzenpolitiker teil. Bundeskanzlerin Merkel hatte die Einladung zu dem Treffen als Zeichen der Zuwendung und der Verbundenheit des ganzen deutschen Volkes gewertet. Opfer der Mordserie einer Neonazi-Bande zwischen 2000 und 2007 waren 8 türkischstämmige und ein griechischer Kleinunternehmer sowie eine Polizistin.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 371. In einem dünn besiedelten, 1000 Quadratkilometer großen Landkreis mitten in Deutschland, in Thüringen, liegt die Beschäftigungsquote bei fast 60%. Das bedeutet, dass 60% aller Einwohner ab 15 Jahren eine bezahlte Beschäftigung haben. Das sind mehr als in den meisten Landkreisen in ganz Deutschland. Der Besitzer einer Würstchenbude meint sogar, das wäre der Landkreis mit der höchsten Beschäftigungsquote. Aber viele haben nur eine stundenweise Beschäftigung und manche bekommen nur 5 Euro Stundenlohn. Wenn man davon auch noch die Miete für seine Wohnung bezahlen muss, kann man davon nicht leben. Wegen der niedrigen Löhne haben die Gaststätten nicht mehr genug Gäste. 2 gute Restaurants haben schließen müssen. Im Stadtzentrum kann man nun nicht mehr thüringisch essen. In der Würstchenbude gegenüber vom Bahnhof und vom Busbahnhof kostet eine Bratwurst 1,60 Euro. Der Besitzer der Bude soll dem Bäcker mehr für die Brötchen bezahlen. Er soll für die kleine Holzbude mehr Miete bezahlen. Und das Benzin für sein Auto, mit dem er jeden Morgen die Würstchen vom Fleischer holt, ist auch teurer geworden. Aber wenn er den Preis für die Bratwurst erhöhte, würden manche Kunden nicht mehr kommen. Neben dem Landratsamt erstreckt sich auf der anderen Seite des Parkplatzes ein großes Berufsschulzentrum, das erst 1998 eröffnet worden ist. Und jetzt wird für die Metallbranche noch ein Ausbildungszentrum gebaut. Dafür kommt das meiste Geld vom Land Thüringen, aber die Unternehmen der Metallbranche beteiligen sich auch mit 800.000 Euro an den Baukosten. Den Rest bezahlt der Kreis. Dieses Ausbildungszentrum braucht man, damit man auch weiterhin genug Facharbeiter hat, denn wegen der geburtenschwachen Jahrgänge sinken die Schülerzahlen und von den jungen Leuten gehen im Anschluss an die Ausbildung viele nach Bayern oder in den Westen, weil da höhere Löhne gezahlt werden. Ins Berufsschulzentrum kommen die meisten nur einmal in der Woche. An 4 Tagen werden sie in einem Betrieb ausgebildet. Die Berufsschule ergänzt die Ausbildung in den Betrieben. Die Lehrzeit dauert für die meisten Berufe 3 Jahre. Ein Lehrling im 2. Lehrjahr hat gesagt, in Thüringen bekommen die Lehrlinge durchschnittlich etwa 400 Euro im Monat. Das ist ihm zu wenig. Das reiche kaum zum Leben. Ein anderer Lehrling will nach dem Ende seiner Lehrzeit erstmal, wenn die Firma ihn aus dem Ausbildungsvertrag in einen Arbeitsvertrag übernimmt, bei der Firma bleiben, dann aber versuchen, Arbeit im Westen zu finden, weil man da mehr verdient. Aber auch in anderen Teilen von Thüringen könnte er mehr verdienen, denn während in ganz Thüringen das durchschnittliche Einkommen, wenn man die Lehrlinge nicht mitzählt, bei 1915 Euro brutto liegt, liegt es in diesem Landkreis nur bei 1.755 Euro. Da verdient man also 160 Euro weniger als im Durchschnitt. Aber bei diesen niedrigen Löhnen kann es nicht bleiben. Spezialisten und besonders gut ausgebildete Facharbeiter verdienen da jetzt schon so viel wie in der 25 Kilometer entfernten nächsten Stadt in Bayern, denn sonst bekäme man sie nicht. Ein etwa 25 Jahre altes Mädchen ist schon zur Berufsausbildung nach Bayern gegangen. Nach dem Ende ihrer 3,5-jährigen Lehrzeit hat die Firma ihr einen Arbeitsvertrag als Laborantin angeboten und den hat sie unterschrieben, obwohl sie dadurch weiterhin jedes Wochenende 130 Kilometer fahren musste, um am Wochenende zu Hause sein zu können. Glücklicherweise war bei dieser Firma freitags immer schon mittags um 12 Uhr Feierabend und um 13:30 war sie zu Hause. Die Fahrerei wurde ihr aber zu viel und sie hat sich zu Hause auf ein paar Stellenausschreibungen beworben. Eine Firma hat sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und da hat sie dem Personalchef gesagt, wie viel sie verdienen wollte. Der habe sie erst einmal mit großen Augen angeguckt, aber als sie ihn dann gefragt hat, ob die Firma vielleicht nicht so viel zahlen will, hat er das akzeptiert und nun ist sie zufrieden. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 371. Danke.